Herzlich willkommen beim Podcast von Digitales Unternehmertum. Wir bieten euch Deep Dives zu den unterschiedlichsten Digitalthemen, führen Interviews mit interessanten Unternehmern und Persönlichkeiten und geben euch Orientierung in der digitalen Welt. Begrüßt mit mir euren Gastgeber Thomas Ottersbach. Auf geht's!
Ja, schön, dass du dabei bist bei einer neuen Podcast-Episode. Der Monat Oktober ist vorüber. Wir stehen am heutigen Tage vor der US-Wahl. Kamala Harris oder Donald Trump. Ich kann euch noch nicht das Ergebnis sagen, wobei das erste Wahllokal geöffnet hat und auch schon die Auszählung stattgefunden hat. Es ist das kleinste Wahllokal. 6 haben gewählt und jeweils 3 Stimmen für Kamala Harris und Donald Trump. Also, ich bin sehr gespannt, wie die Wahl ausgeht. Wenn ihr den Podcast hört, dann sollte das Ergebnis bereits feststehen. Heute gibt es wie immer am Monatsende die kuratierten News auf den Punkt gebracht zum Nachlesen. Also alle URLs findet ihr auch in den Shownotes, gespickt hier und da auch mal mit meiner eigenen Meinung. Loslegen wollen wir mit dem Themenblock Künstliche Intelligenz. Bevor es mit dem Podcast weitergeht, möchte ich dir meinen heutigen Partner für diese Episode vorstellen. Nutzt du bereits künstliche Intelligenz in deiner Personalarbeit? Falls nicht, verpasst du eine der größten Chancen, die HR heute hat. Personio bietet euch einen kostenlosen Leitfaden mit dem Titel KI als wichtiger Businessfaktor für HR. Dort erfährst du, wie du KI gewinnbringend auch in deinem Unternehmen einsetzen kannst. Du lernst unter anderem, warum es wichtig ist, die Führungskräfte mit ins Boot zu holen, wie du Schritt für Schritt KI-Tools erfolgreich implementierst und worauf du beim Datenschutz und anderen Risiken entsprechend achten solltest. Klingt das spannend? Dann leg los und beginne noch heute mit KI echte Ergebnisse zu erzielen. Den kostenlosen Leitfaden findest du unter digitales-unternehmertum.de/KI-Leitfaden. Alles zusammengeschrieben. Den Link gibt's ansonsten auch nochmal in den Shownotes. ChatGPT hat eine neue Funktion. Und zwar ist es erweitert worden durch SearchGPT. Also es besteht nun die Möglichkeit, auf eine KI-Suche zurückzugreifen, wie man das, ja, ich will nicht sagen, von Google kennt. Ich werde noch eine separate Ausgabe dazu machen, weil sich da schon sehr viel falsches Wissen im Netz verbreitet hat und ich damit ja im Grunde genommen aufräumen möchte, wie man die KI-Suche jetzt sehen sollte bzw. auch nutzen sollte. Vielleicht ganz kurz zusammengefasst, aus welchen Suchergebnissen basieren die Ergebnisse, wenn ihr bei ChatGPT auf die Suche zurückgreift? Zum größten Teil stammen die Inhalte von der Bing-Suchmaschine, also die zu Microsoft gehörende Suchmaschine. Hinzu kommen ausgewählte Publisher wie der Axel Springer Verlag, News Corporation oder aber auch Webseiten, die aktuelle Daten zur Verfügung stellen. Beispielsweise Wetterdaten von wetter.net, Sportdaten von ran.de, der Market Screener und so weiter und so fort. Es gibt verschiedene Partnerschaften, die entsprechend die Inhalte zur Verfügung stellen. Der große Unterschied zur klassischen Suchmaschine, wie gesagt, ich mache noch eine ausführliche Episode dazu, weil es extrem wichtig ist. Es gibt aus all den Quellen, die ChatGPT hier zur Verfügung hat, nur eine konsolidierte Antwort. Es werden dann auf der rechten Seite, wie man das auch früher von Google kannte, 10 bis 20 Einträge oder Quellen quasi angezeigt, die dann eben aus Bing oder den Partnerseiten stammen. Per Klick kann man dann auf die jeweiligen Links klicken und sich weiterführende Informationen einholen. Das vielleicht erstmal so als ersten Aufschlag. Wie gesagt, in der nächsten Woche gibt es die große oder das große KI-Such-Special, wenn man so will. Da gehe ich sehr ausführlich auf das Thema ein. Wir bleiben beim zweiten Thema auch, beziehungsweise wir bleiben noch in dem Thema KI. Und zwar möchte ich euch, finde ich das einen ganz wichtigen Hinweis, und zwar habe ich das bei Golem gefunden. ChatGPT
geht es auch wieder darum, KI denkt sich eine Halloween-Parade aus und tausende Menschen kommen. Das zeigt nochmal das Thema, dass KI halluzinieren kann, falsche Informationen kreieren kann. Auch bei der KI-Suche ist das auf jeden Fall noch immer möglich. Am 31. Oktober warteten somit tausende Menschen in Dubai, oder in Dublin war es, in Dublin, auf eine Halloween-Parade, die aber niemals geplant war. Und die Ursache lag darin, dass ein KI-generierter Artikel auf der Webseite My Spirit Halloween die Parade eben dort angekündigt hatte, um ja eigentlich, das war die Absicht, bessere Google-Rankings zu bekommen und damit Werbeeinnahmen zu generieren. Der Schuss ist mal gründlich nach hinten losgegangen. Der Artikel verbreitete sich dann so stark, was dazu führte, dass viele Menschen eben auf der O'Connell Street auf die Parade warteten. Die Polizei musste die Menschenmengen schließlich friedlich auflösen. Und eine Stellungnahme im Nachgang des Webseitenbetreibers zeigte das Bedauern und gab an, dass er sich durch die Medien falsch dargestellt fühlt. Wie dem auch sei, ich finde es ein ganz wichtiger Aspekt, um zu zeigen, wie KI fehlerbehaftet sein kann. Ja, man sagt immer so schön, wie KI halluzinieren kann. Und das ist mal mehr, mal weniger. Ich habe auch schon viel getestet mit der KI-Suche. Wie gesagt, da komme ich nächste Woche zu. Auch das ist nicht 100%. Da müsst ihr immer mit rechnen. So. Bleiben wir bei dem letzten Artikel in der Kategorie KI, ebenfalls bei OpenAI, weil ich es ganz wichtig finde. Und zwar rechnet man bei OpenAI, das ist ja die Firma hinter ChatGPT, mit jahrelangen Verlusten. Ich hatte das schon mal thematisiert, die Entwicklung und der Betrieb von KI, wie zum Beispiel oder Tools wie ChatGPT, das Trainieren und die Trainingsdaten kostet extrem viel Geld. Und in den nächsten Jahren wird mit erheblichen Verlusten gerechnet. Man plant bis 2026 bis zu 14 Milliarden US-Dollar an roten Zahlen. Und dann ist laut Plan ab dem Jahr 2029 die Gewinnschwelle wohl realistisch. Zumindest sieht das die Planung von OpenAI vor. Und der Umsatz soll bis dahin auf 100 Milliarden US-Dollar sich entwickeln. Also ihr seht schon, wie viel Umsatz notwendig ist, um ein solches Large Language Model überhaupt zu betreiben. Die hohen Kosten entstehen vor allem durch Training und den Betrieb von KI-Modellen, Server, was ungefähr 80% der jährlichen Ausgaben ausmacht. Bis Ende des Jahrzehnts möchte OpenAI 200 Milliarden US-Dollar investieren. Und Anfang Oktober erhielt OpenAI dann eine Finanzspritze von 6,6 Milliarden US-Dollar von Investoren, darunter Softbank mit 500 Millionen US-Dollar, Nvidia und so weiter und so fort. Ziel der Finanzierung ist, die Serverkapazität zu erhöhen, die KI-Forschung weiter voranzutreiben. Und wir wissen alle, wie viel Geld schon in OpenAI geflossen ist. Wer das mal nachlesen möchte, auch den Artikel habe ich bei Golem gefunden. Kommen wir zum nächsten Thema. Medien habe ich das Ganze zusammengefasst. Die Mediennutzungsstudie der ARD ist veröffentlicht worden und immer ganz spannend, darüber etwas zu erfahren. Zum einen über das Mediennutzungsverhalten. Die lineare Nutzung von TV sinkt, nonlineare Nutzung stagniert und Mediatheken erreichen eine breitere Altersgruppe als Streamingdienste. Das ist mal so der erste Punkt. Ich glaube, nicht verwunderlich, Medien oder die Mediatheken, auch der öffentlich-rechtlichen Sender, es gibt auch kostenpflichtige, rücken immer mehr in den Fokus. Oftmals sind die Angebote schon früher anzuschauen als dann im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beispielsweise. Die Mediennutzungsdauer für Deutsche ab 14 Jahren liegt im Schnitt bei 384 Minuten. Das sind immerhin 28 Minuten weniger als im Vorjahr. Ja, was gibt es ansonsten noch zu berichten? Netflix hat die höchste wöchentliche Reichweite mit 35%, gefolgt von Amazon und den ARD, ZDF, Mediatheken. Social Media, Instagram wächst auf 37% wöchentliche Nutzung, liegt damit vor Facebook. TikTok wächst ebenfalls überdimensional. Und ja, die Zukunftsstrategie von ARD und ZDF, das ist wie immerhin ja die Mediennutzungsstudie der ARD, wollen weiter auf nonlineare Inhalte setzen und neue Plattformen erschaffen, auf neue Plattformen setzen, um jüngere Zielgruppen zu erreichen. Wer sich dafür interessiert, ich habe den Link, wie gesagt, in den Shownotes, ARD, ZDF, Medienstudie, gibt es dort, könnt ihr euch intensiver anschauen. Jetzt kommt ein nicht so schönes Thema, was ich auch immer wieder anprangere. Drei ARD-Bosse, wir bleiben also in dem Sektor, verdienen mehr als der Bundeskanzler. Tja, hier muss man das Stichwort GEZ sicherlich nennen, die ursprünglich erhöht werden sollten, es dann aber quasi immerhin dazu führte, dass man sie nicht erhöht, sondern auf gleichem Niveau hält. Und wenn man sich dann solche Artikel durchliest, was das Gehaltsniveau bei ARD-Intendanten beispielsweise angeht, da ist Topverdiener Tom Buro vom WDR mit 427.800 Euro inklusive Sachbezüge und Aufwandsentschädigung. Kai Gnifke vom SWR über 400.000 Euro mit Zulagen. Joachim Knut, NDR, über 370.000 Euro. Das mal im Vergleich. Einige Intendanten verdienen einfach mehr als unser Bundeskanzler. Und das ist einfach unfassbar, wie ich finde. Dann auch die Gehälter kleinerer Sender. Radio Bremen verdient die Yvette Gerner 281.347 Euro laut dem Artikel. Diesmal ist es die Bild-Zeitung, bin ich kein Freund von, aber manchmal haben sie ja doch den einen oder anderen Riecher und deswegen habe ich es einfach mal in die Liste aufgenommen. Genau wie Florian Hager vom Hessischen Rundfunk 255.000, Martin Grasmück 245.000 Euro. Der Programmdirektor, auch in der zweiten Reihe verdienen Direktoren richtig hohe Gehälter. Zum Beispiel Christine Strobel, ARD-Programmdirektorin mit über 280.000 Euro. Tja, also ich glaube, das Thema Sparen muss auch beim Gebührenzahler zu rechtfertigen sein, beziehungsweise die Sendeanstalten planen ja jetzt kleinere Sender zu schließen, zu konsolidieren. Aber ich glaube, da ist noch so viel Potenzial, was auch dann der nächste Artikel zeigt. Denn der MDR zahlt dem Ex-Direktor 219.000 Euro, so wird zumindest getitelt, für fast nichts. Hohe Bezahlung trotz Positionswechsel, denn der ehemalige MDR-Programmdirektor Klaus Brinkbäumer erhält weiterhin sein Gehalt, obwohl er seit Mai 2024 gar nicht mehr Programmdirektor ist. Tja, das Problem war, der MDR-Rundfunkrat, der das Programm überwacht, erhielt nur vage Informationen über Brinkbäumers Tätigkeiten. Also es blieben konkrete Details aus. Und wenn das so richtig ist, dann sind so seine Aufgaben die MDR-Talkshow, Riverboat. Er ist als Reporter für den MDR unterwegs und erstellt für MDR Wissen einen Newsletter zum Thema US-Wahl und Klima. Also er journalistisch geprägt. Und ob ein Journalist beim MDR für seine Tätigkeiten über 200.000 Euro verdient, ja, muss jeder selbst für sich entscheiden. Eine Talkshow macht er noch, aber auch die ist ja eher in der Nische und wird auch bestimmt nicht so üppig normalerweise bezahlt. Also es ist schon extrem ungewöhnlich. Schaut euch den Artikel gerne mal an. Eine ganz kurze Werbeunterbrechung, denn unser Partner Personio hat ein weiteres Goodie für euch. Wusstest du schon, dass 88% der HR-Verantwortlichen planen, in den nächsten 2 Jahren in neue Technologien zu investieren? Warum? Ganz einfach. Die digitale Transformation ist längst kein Trend mehr. Personio hat ein neues White Paper mit dem Titel Mission Impossible, wie Personalleiter die digitale Transformation meistern, aufgesetzt. Dort erfahrt ihr, wie HR-Prozesse digitalisiert werden können und wie die Personalabteilung zu einem unverzichtbaren strategischen Partner wird.
Das White Paper bietet zudem viele Praxistipps, um die Abläufe insgesamt zu optimieren und den Wandel in eurem Unternehmen erfolgreich zu meistern. Klingt das spannend? Dann solltest du dir jetzt direkt das White Paper kostenlos herunterladen unter digitales-unternehmertum.de/transformation. Den Link findet ihr auch nochmal in den Shownotes und denkt immer daran, Digitalisierung kann kompliziert sein, aber mit den richtigen Tools und dem richtigen Wissen wird sie zu eurer größten Stärke.
Kommen wir zum nächsten Thema. Gesundheit und Arbeit habe ich das Ganze mal zusammengefasst. Ein paar ganz interessante Studien bzw. Berechnungen. Raucher arbeiten pro Jahr 2,5 Wochen weniger. Das heißt also, Raucher verbringen über 2 Stunden wöchentlich mit Raucherpausen. Das summiert sich auf rund 92 Stunden und über 2 Wochen im Jahr insgesamt. Eine typische Raucherpause dauert etwa 5 Minuten. Viele Raucher, in dem Fall 18% von der Studie, gehen 3 bis 4 Mal pro Tag, manche sogar 10 Mal. Gesetzlich stehen dem Arbeitnehmer Pausen zu, 30 Minuten bei über 6 Stunden, 45 Minuten bei über 9 Stunden Arbeitszeit. Jedoch gibt es keine explizite Regelung für zusätzliche Raucherpausen. Also alles Zeit, die ein Raucher quasi geschenkt bekommt, sofern man sich beim eigenen Unternehmen nicht für eine Raucherpause ausloggen muss und das Ganze dann entsprechend nacharbeiten muss. Die meisten Raucher, über die Hälfte, verkürzen ihre Mittagspause nicht, um ihre Raucherpausen auszugleichen. Und die Mehrheit der Raucher glaubt auch nicht, dass Kollegen ihnen wegen der Pause übel nehmen. Und Arbeitgeber entscheiden oftmals, ob Raucherpausen von der Arbeitszeit abgezogen werden oder Nichtraucher kurze Auszeiten entsprechend zugelassen sind, um so eine Art Gleichbehandlung zu gewährleisten. Also das ist sehr individuell. Schaut euch den Artikel gerne mal an. Ich finde es schon extrem und sehe das auch bei uns. Wir haben auch den einen oder anderen Raucher bei uns im Unternehmen. Die stempeln sich aber dann aus. Wir haben so eine Art digitale Stempeluhr, weil das den anderen Nichtrauchern gegenüber, finde ich, sehr unfair ist. Manchmal dauert die Pause 5 Minuten, mal 10 Minuten. Und wenn man das genau so wie in dem Artikel auch beschrieben, mal 3 bis 4 Mal am Tag nimmt, dann finde ich das schon extrem. Und das wäre den Nichtrauchenden, glaube ich, nicht gerecht. Nächster Artikel, die Krankschreibungsidee nur für ein paar Stunden. Der Deutsche Gewerkschaftsbund, DGB, lehnt die Idee ab, dass Beschäftigte für einige Stunden krankgeschrieben werden können, da dies das Risiko für ernsthaftere Erkrankungen erhöhen könnte. Also was heißt das genau? Viele Arbeitnehmer arbeiten bereits krank im Homeoffice oder im Office, was natürlich langfristig die Gesundheit gefährden kann. Keine Frage, wer krank ist, ist krank. Wir können darüber diskutieren, die Schwere der Krankheit und ob es dann wirklich nicht zu rechtfertigen ist, zu arbeiten, wenn man ja ein wenig Schnupfen hat, wenn man ein wenig hustet. Das muss natürlich jeder für sich selbst beantworten. Klaus Reinhardt, Präsident der Bundesärztekammer, sieht Teilzeitkrankschreibung als Möglichkeit, den neuen Arbeitsbedingungen gerecht zu werden und Infektionen im Büro zu vermeiden. Tja, ich sehe das völlig anders und ich kann es auch nicht nachvollziehen. Wir sprechen schon und diskutieren ganz viel über die 4-Tage-Woche. Und der DGB betont auch die Wichtigkeit präventiver Maßnahmen, um chronische Krankheiten zu vermeiden, Erwerbsfähigkeit zu erhalten. Alles gut, das muss natürlich alles berücksichtigt werden. Aber ob ich jetzt für ein paar Stunden krankgeschrieben werde oder nicht, bitte, liebe Leute, denkt euch was anderes aus. Den Artikel könnt ihr im T3N-Magazin auch nochmal nachlesen. Ich fand es einfach total absurd. Tja, dann gibt es eine weitere Studie. Frust im Büro betitelt, gibt es bei Heise. Über 8 Stunden pro Woche werden für unnötige Aufgaben und Meetings verschwendet. Angestellte verbringen durchschnittlich 8,7 Stunden pro Woche mit unproduktiven Aufgaben, hat die Studie ergeben, wie zum Beispiel Meetings oder eben andere Aufgaben. Fast die Hälfte der Mitarbeiter ist unzufrieden mit dem Arbeitgeber. 68% der Unzufriedenen suchen aktiv einen neuen Job. Das hat natürlich nicht nur damit zu tun, aber ist ein Grund. 45% der Befragten glauben, ihre Kompetenzen nicht effektiv nutzen zu können. Besonders stark ist das beim ja, IT- und Kundendienst. Und Beschäftigte wünschen sich laut dieser Studie eine klarere Kommunikation, immerhin 46%, einfachere Prozesse 37%, mehr Schulungsangebot 30% und bessere Technologien 25%. 85% der Arbeitgeber haben Schwierigkeiten, passende Kandidaten zu finden. Und der Krankenstand ist in den letzten Jahren oder letzten 3 Jahren um 63% gestiegen. Und eine von 4 Arbeitskräften hat aufgrund von Burnout oder Stress den Job verlassen. Tja, also, es gibt, glaube ich, viel zu tun. Es gibt auch viel zu diskutieren in alle Richtungen. 4-Tage-Woche, flexible Arbeitszeit, Homeoffice. All das kann man diskutieren. Auch das Thema Effizienz am Arbeitsplatz. Ja. Kommen wir zum nächsten Thema, das Weihnachtsgeschäft. Die Paketbranche erwartet im Weihnachtsgeschäft, jetzt haltet euch fest, 435 Millionen Pakete, 3,6% mehr als im Vorjahr, natürlich hauptsächlich geprägt durch Online-Bestellungen. Die Gesamtsendungen, also einschließlich Firmen, Privatversand, wird auf ein Gesamtvolumen von 735 Millionen Pakete prognostiziert. Und trotz Rückgang im Firmenversand wegen der Konjunktur eine solche Zahl. Natürlich, Haupttreiber sind der Black Friday, das Weihnachtsgeschäft. Also im November und Dezember findet wie jährlich eine extrem hohe Nachfrage statt. Die Branche plant bis zu 18.000 zusätzliche Arbeitskräfte und 10.000 zusätzliche Fahrzeuge, um der erhöhten Nachfrage gerecht zu werden. Und trotz schwieriger Wirtschaftslage zeigt sich die Branche robust und blickt optimistisch auf das Weihnachtsgeschäft. Mehr Infos findet ihr, wie gesagt, im Artikel. Schaut euch diesen gerne in den Shownotes an. So, jetzt kommen wir natürlich auch, und das muss sein, zu VW. Ihr habt alle mitbekommen, VW setzt den Rotstift extrem an. Das gilt für alle Bereiche. Das, was mich stört, beziehungsweise ich habe einen Artikel gefunden, auch hier natürlich so ein bisschen Bild-like, möchte ich mal sagen, vielleicht auch ein wenig übertrieben, aber vom Grundsatz her muss man das einfach anprangern, wie ich finde. Vorweg, ich glaube auch, es ist total viel bei VW schiefgelaufen. Die Strategie, die Vision, die VW vor einigen Jahren ausgegeben hat, hat sich nicht in der Form realisiert, wie man sich das ja erhofft hat. VW plant, mindestens 3 von 10 deutschen Werken zu schließen und auch verbleibende Werke entsprechend hier und da auch zu verkleinern. Und kein Standort ist von Kürzungsplänen ausgenommen. Was dann aber nicht gut ist, wie ich finde, ja, man kann seinen Unmut äußern. Ja, man steht natürlich so ein bisschen jetzt zwischen den Stühlen. Und ja, die Menschen wissen noch nicht, wer betroffen ist, in welchem Umfang. Aber dann bundesweit zu drohen mit Produktionsstopps, die Werke niederzulegen. In Zwickau protestierten Tausende, sind besorgt um ihre Arbeitsplätze, was natürlich nachvollziehbar ist. Aber ich glaube, es ist der falsche Weg, jetzt nochmal einen quasi dem Unternehmen auf den Deckel zu geben und Werke lahmzulegen. Das sind Millionen weitere Verluste, die entstehen. Und das ist natürlich nicht alles. VW plant, Gehälter um bis zu 10% wohl zu kürzen. Tarifverträge sind aufgekündigt worden. Und VW beschäftigt immerhin 120.000 Mitarbeiter. Und mittlerweile ist klar, dass auch die gesamte Automobilbranche leidet. Audi, extremen Gewinneinbruch gemeldet. Aber auch andere. VW-Konzern hat 64% Gewinneinbruch im 3. Quartal verzeichnet. Von einem operativen Gewinn von 2,6 Milliarden Euro und einem Nettogewinn, beziehungsweise Nettogewinn sank um 64% auf 1,58 Milliarden Euro. Bedingt natürlich durch geringe Fahrzeugverkäufe, höhere Fixkosten, Restrukturierungskosten, besonders auch in China oder auch im Brüsseler Audi-Werk. Also es ist extrem viel Bewegung. Schaeffler hat heute bekannt gegeben, bis zu 4.700 Stellen abzubauen. Also der gesamte Automobilsektor leidet und wird vor extremen Herausforderungen stehen. Auf der anderen Seite muss man sich mal vorstellen, was da alles zum Vorschein kommt. VW hat einen deutschen Manager, glaube ich, war es, nach China entsandt als CEO für die chinesische Unternehmung. Was bekommt der alles bezahlt? 20.000 Euro pro Monat allein für seine Luxuswohnung wird übernommen. Ein üppiges Gehalt und. Also das schaut euch mal an auf spiegel.de. Das ist schon echt Wahnsinn. Dann natürlich eine Gesamtfolge, nicht nur was die Automobilindustrie betrifft, ist die Herbstbelebung im Arbeitsmarkt fällt aus, so titelt das Manager-Magazin. Und es gibt einen schwachen Rückgang der Arbeitslosigkeit. Im Oktober sank sie leicht um 16.000 auf 2,791 Millionen Arbeitslose und die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 6%. Trotz des leichten Rückgangs bleibt die übliche Herbstbelebung am Arbeitsmarkt aber aus, bedingt auch durch das schwache Wirtschaftsklima. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im dritten Quartal unerwartet um 0,2%, doch die deutsche Wirtschaft wird 2024 voraussichtlich erneut leicht schrumpfen und für 2025 wird eher Stagnation als Wachstum erwartet. Auch der Ausbildungsmarkt steht unter Druck. Von Oktober 23 bis September 24 wurden 26.000 weniger Ausbildungsstellen gemeldet. Insgesamt 519.000, während die Zahl der Bewerber um 9.000 Euro auf 432.000 Menschen stieg. Also, es gibt einiges, was es zu tun gibt, anzupacken gilt. Ich glaube, wir tun gut daran, dass wir alle auf unser Unternehmen schauen. Auch nicht irgendwie mit Pauschalaussagen umhergehen und zu sagen, wir brauchen generell die 4-Tage-Woche flexible Arbeitszeit. Wir brauchen Lohnfortzahlungen. Es gibt Tarifverträge. Es gibt Streit zwischen den Tarifparteien. Ich glaube, das ist alles nicht zielführend. Gerade bei angeschlagenen Unternehmen dann noch eine Gehaltserhöhung zu fordern, gleichzeitig aber auch einen Kündigungsschutz zu verlangen, das ist irgendwann nicht mehr tragbar und wir müssen sehen, dass wir den Turning Point erreichen und ich sag's immer wieder, es ist natürlich nicht gerne gehört, mehr machen. Fokussierter das Ganze umsetzen, nicht darüber diskutieren, ob wir weniger arbeiten, sondern es ist einfach jetzt eine Phase, wo wir mehr arbeiten sollten. Zumindest ist das meine Meinung. Und von daher hoffe ich mir, dass so der Ruck durch Deutschland geht und dass an den entsprechenden Stellen entsprechend Schwung reinkommt. Nicht zuletzt natürlich auch in der Politik. Ja, wir debattieren in den letzten Wochen eigentlich nur darüber, ob die Ampel sich noch hält oder die Frage, wie lange sie sich noch hält. Die eine Partei entwickelt ein Papier, die andere hat ein alternatives mit dem Ergebnis, dass nichts passiert. Also es muss was geschehen, auch in der Politik und ich hoffe, das wird sich auch bald so zeigen, denn so kann es definitiv nicht weitergehen. Wir brauchen eine funktionierende Regierung, die in Krisenzeiten die richtigen Entscheidungen trifft und das Gefühl habe ich zumindest persönlich nicht von der aktuellen Regierung. Von daher hoffe ich auf Veränderung. So, das soll es mal so ein bisschen kuratiert für diesen Monat gewesen sein. Das war alles, was dabei, Arbeitsmarkt, Studien, Weihnachtsgeschäft, Gesundheit am Arbeitsplatz beziehungsweise auch nicht. Eine Posse, was die GEZ-Gebühren angeht, bis hin zu Mediennutzung und künstlicher Intelligenz. Ein breites Potpourri. Ich freue mich auf Feedback, auch auf andere Schwerpunkte, wenn ihr euch da was wünschen würdet. Auch Themen, die ich hier mal aufgreifen soll, Personen, Menschen, die ich mal einladen soll. Einfach an podcast@digitales-unternehmertum.de und dann schauen wir gerne weiter, beziehungsweise gibt es dann den nächsten Monatsrückblick in rund 4 Wochen. Dann ist die US-Wahl beendet. Es gibt schon erste Reaktionen bzw. Stimmen, vielleicht auch schon erste Auswirkungen wirtschaftlich gesehen, Aktienmärkte und so weiter, was da alles so kurzfristig geschehen kann. Und je nachdem, wer die Wahl gewinnt, ob dann die Versprechen oder auch Nichtversprechen in den entsprechenden Wahlkampfveranstaltungen eingehalten werden, beziehungsweise auch nicht, das wird sich alles zeigen. In dem Fall wünsche ich euch alles Gute, bleibt gesund und bis demnächst.
So, das war unser Podcast für heute. Eine Bitte habe ich noch. Ich würde mich freuen, wenn ihr unseren Podcast bei iTunes oder über welchen Kanal auch immer ihr den Podcast entsprechend hört, bewerten und abonnieren würdet. Gerade wenn ihr keinen Podcast künftig mehr verpassen wollt, würde ich mich über ein Abo sehr freuen. Ansonsten, wenn ihr Fragen haben solltet, Themenwünsche, Interviewpartner, schreibt mir an podcast@digitales-unternehmertum.de.